Welche Rolle spielt LinkedIn oder Social Media im Allgemeinen? Mhm. Dabei zu vernetzen, dabei Stories zu finden, dabei Feedback vielleicht auch von potenziellen Leads zu bekommen, dabei Werbung für euer Magazin zu machen.
Also es gibt ganz viele verschiedene Wege, wie ich das auch nutze.
Über die letzten Jahre, wo du jetzt LinkedIn schon nutzt, was sind denn so deine Best Practices?
Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn und damit hoffentlich auch eine bessere Karriere. Heute sind wir wieder unterwegs, wir haben unsere Lounge eingepackt und wir sind diesmal in die weite, weite Ferne und nach Hamburg gefahren. Bei wunderschönem Sommerwetter sitzen wir hier in der Nähe der Speicherstadt im Gebäude des Spiegels und dürfen heute interviewen eine ganz besondere Person, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue, dass wir sie heute hier zu Gast haben in der LinkedIn Lounge, nämlich Antonia Götsch, Chefredakteurin vom Harvard Business Magazin, Autorin oder Host des Podcasts Wegen guter Führung und auch auf LinkedIn mit großartigen Artikeln sehr regelmäßig unterwegs. Gute und moin, Antonia.
Hallo.
Und wir sind auch zu dritt, natürlich das ganze Studio ist mit dabei, auch Marina natürlich hier am Start. Gute.
Moin.
Moin. Aloha. Ja, liebe Antonia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben hier gerade eine wunderbare Führung bekommen durch euer tolles Gebäude, das ja ein bisschen wie ein großes Schiff eigentlich wirkt. Mitten in der Speicherstadt hier, Licht durchflutet an diesem wunderschönen Sommertag heute. Seit wann sitzt ihr denn hier?
Also seit ich zum Harvard Business Manager gekommen bin, auf jeden Fall schon. Und ich würde sagen, also der Harvard Business Manager gehört seit seiner Ausgründung in Deutschland zum Spiegel Verlag. Also das ist, wir sind ja eine Lizenzausgabe der amerikanischen Ausgabe. Unsere Mutter sitzt in Boston, Harvard Business Review. Mhm. Und die deutsche Ausgabe gibt es seit 1979. Und die saß vorher im alten Spiegelhaus mit drin oder gegenüber, also gehörte immer schon zum Spiegel und seit dem Umzug, und da weiß ich nicht genau, wann er war, sitzen wir alle hier zusammen in diesem Gebäude.
Sehr schön. Mhm. Wie war also dein beruflicher Werdegang? Warum bist du ja schon sehr, sehr lange im Journalismus auch dabei?
Es liegt daran, dass ich schon sehr, sehr alt bin.
Das wollte ich damit nicht sagen. Aber was hat dich in deine Rolle geführt? Was reizt dich hier in dem Job?
Ja, also ich glaube, bei mir war das relativ typisch, oder für viele schreibende Journalisten bin ich übers Schreiben in den Beruf gekommen. Also ich wollte als Kind Kinderbuchautorin werden. Warum wollte ich das werden? Als Kind bekommt man ja auch Feedback zu den Dingen, die man gut kann oder nicht so gut kann. Und ich habe gerne Geschichten geschrieben und wurde dafür auch immer sehr gelobt. Ich habe als Kind auch mal ein kleines Buch für meine Schwester geschrieben und das dann irgendwie noch auf so einem C64 oder irgendwas, was es damals war, gelayoutet. Und irgendwann da ging diese sehr kreative, ich denke mir, Geschichten über Seifenmännchen in der Badewanne-Phase aber vorbei. Und dann blieb aber irgendwie immer das Schreiben. Und deswegen hatte ich schon ganz früh, ich glaube mit 12, 13 wollte ich schon Journalistin werden. Mhm. Fand das irgendwie einen tollen Beruf. Und bin da auch irgendwie immer dabei geblieben. Mhm. Hatte aber noch gar nicht so dieses Thema Management im Kopf. Also wäre, finde ich, auch erstaunlich. Vielleicht haben das manche, aber ich war jetzt nicht 14 und dachte, ja stimmt, ich muss mich unbedingt mit Leadership und Management beschäftigen. Das war sehr...
Von den Entchen gleich zu den Managern.
Genau. Sondern kam eher so, hab zu Anfang auch einfach viel Sozialreportagen geschrieben, viele Dinge, die mich da bewegt haben. Mhm. War lange Zeit, dachte ich, ach, ich will vielleicht politische Journalistin werden, in den Bereich gehen. War dann an der Journalistenschule und habe da mal so reingeschnuppert für eine Woche und dachte, Politik ist vielleicht auch nicht so mein Ding, weil mir damals so dieses Politikjournalismus ist ja sehr viel, oder so habe ich es damals wahrgenommen, auch in Hinterzimmern sitzen, Hintergrundgespräche führen, Dinge aber nicht schreiben können. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist gar nicht so die Form, die mir so sehr liegt. Mhm. Habe andere Dinge ausprobiert, habe auch mal Praktikum bei Spiegel Online gemacht oder da auch in Schichten gearbeitet, habe da auch gemerkt, so das Tagesaktuelle und morgens um 4 Uhr fit sein und irgendwie was richtig auf die Seite schreiben ohne Fehler ist auch nicht so meins. Ich bin jemand, der verwechselt da schon mal so einen Titel. Genau, und fand aber dann über ein paar Wege zum Magazinjournalismus und irgendwie dann halt auch zum Thema Führung, Leadership, Management. Mhm. Und bin dabei geblieben.
Und was fasziniert dich gerade an diesen Themen Führung, Leadership, Management?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, bei Themen, die uns sehr anziehen, können wir ja manchmal gar nicht so auf den Punkt bringen, warum ist es so? Also, oder mir geht es so. Ich weiß, dass ich bin relativ jung Führungskraft geworden mit Ende 20. Also ich war, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht so 2-3 Jahre im Job. Da habe ich von meinem Chef damals, der hat mir sehr vertraut, die erste Teamleitung bekommen oder die Frage, willst du das nicht machen? Und bin dann auch gleich in so ein Nachwuchsführungskräfteprogramm gekommen, bei Gruner und Jahr damals noch, und habe das als totales Aha-Erlebnis empfunden. Also ich fand das Wahnsinn. Ich dachte, so die ersten Seminare, da ging es halt auch um so typische Sachen, die man im Coaching lernt. Persönlichkeiten ticken unterschiedlich. Und ich weiß noch, für mich war das so wie, wow, ich habe diese eine Kollegin und die tickt einfach total anders als ich. Und ich kann die anders ansprechen und dann funktioniert das total gut, weil ich wusste immer, dass das eine großartige Journalistin ist und dass die einen guten Job macht. Und ich erinnere das noch, ich hatte so ein bisschen so dieses Gefühl, warum klickt es zwischen uns nicht so? Und da fand ich dieses ganze Programm, das waren damals 8 Bausteine, also es war wirklich umfassend, total bereichernd. Und es war, glaube ich, so das Erste, wo ich gemerkt habe, hey, Führung ist nicht irgendwie so ein gottgegebenes Talent oder man hat es oder man hat es nicht. Man kann da ganz viel lernen, man kann da ganz viel entwickeln. Und ich glaube, es hat mir auch gefallen, eine gute Dynamik reinzubringen in eine Gruppe. Und darüber nachzudenken, warum kommen Leute gern und warum machen Leute gern ihren Job, warum lieben sie den, und da irgendwie am Ball zu bleiben. So würde ich es vermutlich sagen, ja.
Spannend, das heißt, du hast diese Themen, diesen Schwerpunkt gehabt, um auch ihn dann selbst auch anzuwenden. Ist es immer noch so, dass du jetzt auch viel von dem, worüber ihr schreibt, auch dann für die eigene Arbeit mitnimmt?
Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es ist einerseits total fantastisch für den Harvard Business Manager zu schreiben, weil man wirklich da an der Quelle sitzt. Eine Kollegin, die mal bei uns war, hat das mal ganz toll auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, beim Harvard Business Manager zu arbeiten war, als hätte ich ein MBA-Studium gemacht. Cool. Und ich finde, das ist so. Du hast ständig diese neuen Forschungen über Strategie, über Leadership. Und andererseits ist es manchmal auch ein Druck. Also, dass ich denke, wow, in einer perfekten Welt müsste ich so machen. Und ich bin immer noch nicht da. Also da ein gutes Maß zu finden, finde ich manchmal herausfordernd, aber eigentlich eher tue ich es mit Freude. Und ich merke auch, mein Team ist, finde ich auch, wir sind sehr experimentierfreudig, weil wir natürlich über all diese Dinge schreiben und lesen. Also jetzt erinnere ich mich an meine Kollegin, die dann zum Beispiel vorschlug, die hat dann so einen ungestörten Tag für sich getestet. Hat mir einen tollen Artikel zu und sie hat gesagt, ich empfinde das als wahnsinnig kleinteilig im Moment, die Arbeit, und ich werde immer rausgerissen, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich möchte jetzt diesen Tag mal testen, ich möchte das mit euch absprechen.
Also ohne E-Mails, ohne Meetings.
Genau. Und das finde ich toll, dass also eben auch Kollegen durch die Lektüre unserer verschiedenen Texte auf allen möglichen Plattformen, ne, ob sie den jetzt im Heft lesen oder bei uns auf Social heben, immer wieder selber ausprobieren, was wir empfehlen.
Und bei den vielen Themen, die ihr jetzt hattet, unter anderem ja auch mit den vielen Gesprächspartnern, die du im Podcast Wegen guter Führung hast, gab es da irgendeine Titelgeschichte, ein Thema, eine Person, die dich besonders begeistert hat? Irgendwas, was so richtig im Kopf geblieben ist, dich geprägt hat?
Also ich glaube, ich müsste jetzt mindestens 12 Dinge aufzählen, weil das ist, glaube ich, auch, also das finde ich auch das größte Privileg meiner Arbeit, dass ich ständig Leute treffen darf, die inspirierend sind, die was zu teilen haben, die auf ihrem Feld exzellent sind, seien das nun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Unternehmerinnen oder eben Manager. Also von daher kann ich sagen, es gibt nicht die eine Person. Ich finde, es gibt so Themen, die mich jetzt bewegen und begleiten, seit ich in der Rolle bin. Das ist, glaube ich, einmal so beim Thema Leadership, dieser große Shift in den Skills und Kompetenzen, den wir ja beobachten, also weg von diesen klassischen Management-Kompetenzen, die in den 90er Jahren noch sehr weit vorne standen, also quasi das Managen von Prozessen, das Managen von Zahlen, das Managen von Ressourcen, hin zu, ja, ich würde sagen, eher einer menschlich orientierten Führung, zu Themen wie Vertrauen. Wie trage ich Vertrauen ins Team? Dazu hatten wir, finde ich, viele großartige Texte, weil das klingt ja immer so einfach, ja, du musst den Leuten vertrauen und die müssen dir vertrauen. Und wenn man das immer mal durchdenkt für sich und sich das wirklich ehrlich fragt, vertrauen mir meine Leute wirklich und vertraue ich denen wirklich und was fehlt da noch? Da hatten wir fantastische Texte, wo man auch mal gucken kann, wo, an welchen Punkten wackelt man denn vielleicht mit dem Vertrauen, ja? Wo ist es ja oft überhaupt nicht absichtsvoll? Bei mir war zum Beispiel der Wackelpunkt, den ich dann da identifiziert habe, oft so eine gewisse Ungeduld. Also, dass ich manchmal sehr schnell die Themen durchdringe und dann schon sehr schnell eine Idee habe und eine Lösungsidee. Ich glaube, viele Führungskräfte sind so, die haben dann gleich schon die Lösung und wollen sagen, ja, so wird's gemacht. Und aber merke, das ist etwas, worauf ich achten kann, dass ich Menschen dann nicht den Raum nehme in einem Meeting und dass Menschen das natürlich auch sehr persönlich nehmen, wenn Menschen sich nicht gehört und gesehen fühlen mit ihrer Meinung, ja, weil ihre Führungskraft schon 3 Meter weit vorne ist und ihnen da irgendwie auch über den Mund gefahren ist und gesagt hat, jetzt haben wir doch die Lösung, das müssen wir nicht mehr hören. Ja. Das ist was, das kostet ein Vertrauen. Also da hatten wir sowohl sehr globale als auch konkrete Texte. Dann so dieses Thema schon, ja, ihr seid ja auch in dem Bereich, also New Work, da habe ich so ein gespaltenes Verhältnis. Einerseits finde ich viele Methoden und Ideen, die mit New Work gekommen sind, gut und wichtig. Andererseits gibt es da, glaube ich, sehr viele Missinterpretationen und Dinge, die rausgerissen werden. Ein Thema, das mich sehr bewegt, ist, wir hatten einen fantastischen Artikel, Liebst du deinen Job? Und da ging es auch darum, ob deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit lieben. Und ich merke, mich bewegt es immer, wenn Menschen mit Freude tun, was sie tun. Und ich bin, glaube ich, ganz tief im Inneren überzeugt. Ich merke das immer wieder, wenn ich so über diese Themen Leistung diskutiere und was bringt Höchstleistung. Und ich habe euch gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass ich ein sehr großer Fan von Simone Biles, der Turnerin, bin, die bei den Olympischen Spielen gerade ein großes Gold gewonnen hat und nach Tokio, wo sie ja nicht antreten konnte wegen mentaler Probleme. Also ich habe dieses Comeback sehr gefeiert und ich finde, Simone Biles ist toll, weil sie auch gezeigt hat, dieses Turnen war so ein rigides System, wo es um so viel Druck ging und immer nur Leistung. Und das war jahrzehntelang total normal, dass man diese Haltung hatte, es muss halt der Druck her und entweder you make it or you break. Und das war halt dann auch egal. Und ich finde, jetzt gab es diese Olympiade mit Sportlerinnen, die 27 sind. Und wer das Turnen nicht so verfolgt, wird sagen,
das ja, das ist uralt für eine Turnerin.
Genau, wird sagen, 27, was ist das für eine Turnerin? Ist das biblisch? Also vor 10 Jahren hat man noch gesagt, ja, mit 17, 18 Höhepunkt und dann raus. Ja. Und mich hat das eben bewegt, weil ich da fand, auch im Leistungssport mit Ownership, mit diesem ich kann und ich muss und Menschen, die ihre Karriere selbst gestalten, dass man eben auch diese Höchstleistung erreichen kann auf einem anderen Weg. Und das ist eben was unser Management auch sehr beschäftigt hat, finde ich, die letzten Monate und Jahre. Mhm. Wie schaffe ich so eine Umgebung, wo Menschen wollen und nicht müssen, wo Leute Lust haben, ihr Bestes zu geben und jetzt ist natürlich Journalismus auch wieder so ein Job, wo ich sage, hey, bei uns arbeiten ganz viele Menschen, die total überzeugt sind, die das aus Leidenschaft tun. Da muss man gar nicht so viel tun, damit die mit Leidenschaft kommen. Aber was man vielleicht tun muss, ist, diese Leidenschaft nicht kaputt zu machen.
Hast du einen konkreten Tipp, wie es mir als Führungskraft gelingen kann, meinen Mitarbeitern diesen Weg zu zeigen?
Frage für einen Freund.
Ja, vielleicht ist schon mal dieses Weg zeigen. Also ich finde, das Wichtigste ist vielleicht, den Raum aufzumachen, dass Leute ihren Weg finden können. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich in den letzten Jahren geduldiger und flexibler geworden bin. Und auch, ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und ich habe mich viel mit diesen Themen beschäftigt und habe, glaube ich, für mich mehr gelernt, dass Leute auf ganz unterschiedlichen Wegen zum Ziel kommen und auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und dass mein Bedürfnis und mein Weg oft sehr weit entfernt davon sein kann, wie andere Menschen etwas erreichen und da zuzulassen. Also immer wieder zu gucken, das finde ich total wichtig. Also immer wieder zu gucken, was brauchen Menschen, wie wollen die arbeiten, welche Umgebung wollen die. Ich mache ein ganz banales Beispiel. Manche fühlen sich in einem Großraumbüro pudelwohl und können da ihre beste Leistung erbringen und sind sehr extrovertiert und brauchen diesen Zuruf mit Kolleginnen und Kollegen, um neue Ideen zu entwickeln. Ja. Andere können viel besser im Einzelbüro arbeiten. Die brauchen die Konzentration, die brauchen den Fokus. Ja. Also damit fängt es schon mal an und dann, finde ich, geht es noch viel weiter. Was sind die Konzentrationsphasen von Menschen? Sind total unterschiedlich. Manche haben sehr viele kurze Konzentrationsphasen, können viel unterbrochen werden und andere brauchen wirklich so einen ruhigen Tag, weil die dann eher länger brauchen, um reinzukommen. Auch dazu hatten wir fantastische Studien und Artikel und dann aber stundenlang arbeiten können. Also ich finde, es fängt so mit den Arbeitsbedingungen an, es geht aber weiter mit, was motiviert Menschen. Da stelle ich ja auch fest, das ist ja total unterschiedlich. Was sind Anreize, was ist so das, warum Menschen diesen Job machen? Ich finde, bei den wenigsten Menschen die ich getroffen habe im Job, die kommen und sagen, ich will hier einfach nur meine Kohle verdienen und dann das ist das Einzige, was mich motiviert, der Rest ist mir egal. Sondern das stehen sehr unterschiedliche Beweggründe. Deswegen ist es jetzt leider nicht so eine wahnsinnig einfache Antwort, aber ich finde, vielleicht, wenn ich es zuspitzen möchte, Raum geben und auch immer wieder so loszulassen und zu gucken, was kommt denn da raus? Weil ich kann nur für mich sagen, ich habe inzwischen die Erfahrung gemacht, ganz oft denke ich, irgendwas ist richtig. Meinetwegen das Cover. So muss das Cover aussehen. Das ist richtig. Mhm. Inzwischen sehe ich aber oft, ist es nur für mich richtig. Mein richtig ist jetzt erstmal mein richtig. Das heißt nicht, dass alle anderen Kundinnen und Kunden da draußen das auch toll finden und das Beste.
Aber euer Cover, wenn ich das mal kurz sagen darf. Also damn, ich würde sagen, 11 Freunde, dann kommt gleich ihr, was das Thema Cover angeht.
Das freut mich.
Das ist, also das feiere ich absolut jedes Mal, wenn ich es bei dir, bei deinen Beiträgen sehe, wenn ich es am Kiosk sehe. Also das ist unfassbar gut, das Cover.
Also das freut mich natürlich super zu hören und das freut auch die Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube aber, was ist ein Weg, wie wir da hinkommen, ist schon, dass wir versuchen, viele Stimmen zu hören und auch die Kreativität der Kollegen zu nutzen. Und ich finde, da bin ich so ein sehr großer, also dieses Thema Fehlerkultur. Ich finde, im Journalismus ist das auch wirklich lange ein Problem gewesen und bis heute ein Problem. Also ich bin noch so groß geworden in so einer Kultur, dass Chefredakteure, und ja, meisten waren es Männer, auch sagen, das ist doch einfach scheiße. Und wenn ich über irgendwas sage, das ist einfach scheiße, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Person jetzt keine mutigen Vorschläge mehr macht. Und das ist ja erstmal nur meine Bewertung. Und ich glaube, oder also ich habe versucht, das ist mir sicherlich nicht jedes Mal gelungen, eine Kultur reinzutragen, wo ich versuche, immer die Dinge anzuerkennen als das, was sie sind, eine Idee. Also nicht zu sagen, diese Idee ist doch total mies, sondern okay, ich sehe, du hast da eine Idee versucht. Und es ist, wenn ein Team versucht, 10 verschiedene Cover zu entwerfen, also das nicht zu entwerten, wenn mir ein Vorschlag nicht so gut gefällt, sondern eher auf die Vorschläge, also die Stimmen zu hören. Welche Vorschläge gefallen euch gut? Warum gefallen sie euch gut? Oh. Das wirklich zu diskutieren im Team und diesen Mut zu machen, zu sagen, gib mir eine verrückte Idee. Also ich weiß noch, eins der ersten Cover, die ich für den Harvard Business Manager gemacht habe, war so ein, also quasi, das ist so ein Manager-Typ mit so einer Punk-Frisur. Und das war dann ein großer Wechsel auch für die Marke, wie wir aufgetreten sind als Brand. Und ich weiß noch, mit den Kolleginnen und Kollegen damals, ich habe, es ging um das Thema Innovation und die hatten verschiedene Entwürfe und ich habe gesagt, nee Leute, ich will, gib mir mal ein bisschen mehr Punk irgendwie. Und dann kamen die wieder und haben gesagt, du willst Punk? Hier kannst du Punk haben. Da habe ich gesagt, ja genau, so auf sowas habe ich Lust. Und genau.
Haben die das ernst gemeint oder haben sie einfach nur gesagt, hey guck mal, du willst Punk, hier hast du Punk. Das willst du doch wirklich nicht, oder?
Ich glaube, sie haben es ernst gemeint und zwar aber auch irgendwie so ein Test. Das ist ja auch normal, wenn du eine neue Führungskraft hast und als Chefredakteurin gibst du natürlich auch immer, prägst du einen Weg zu probieren, wo gehen wir denn gemeinsam hin? Also ich finde, das war so ein Annähern und ich finde aber ganz wichtig, wenn man ein Team hat und sagt, ich möchte da Ideen, ich möchte was Neues versuchen, ist es einfach dieses, ich empfehle da auch immer Amy Edmondson und ihre Bücher zur Fehlerkultur, sie hat das gerade wieder Neues herausgebracht, da zu gucken, habe ich in meinem Team eine Kultur, wo jeder sich zeigen kann, wo jeder einen Vorschlag machen kann, ohne Angst zu haben, ich werde abgewertet, ich werde abgestempelt und oft ist das nicht böse gemeint, aber ich finde, en passant kommen oft diese Abwertungen und die rauszunehmen und einfach die tollen Ideen zu würdigen und die anderen zu erklären. Also zu sagen, den Entwurf finde ich jetzt nicht so gut, das und deswegen. Ich habe zum Beispiel sehr im Kopf, dass der Harvard eine positive Haltung hat. Ich finde, das macht uns aus. Wir sind eine positive Marke, weil wir immer versuchen, Führungskräfte zu unterstützen und mitzunehmen. Also wenn man so sich das vorstellen würde, wo stehen wir als Marke, dann habe ich immer so das Gefühl, wir stehen an der Seite unserer Leserinnen und Leser. Wir versuchen, Sparringspartner zu sein. Und deswegen versuchen wir auch schwierige Themen immer mit so einem Spin zu versehen. Wo ist denn die positive Vision? Wo kann es hingehen? Und das ist etwas, was mir wichtig ist, dass wir das auch in der Coversprache transportieren. Und da gab es zum Beispiel Entwürfe, die ich oder auch meine Stellvertreterin Gesine Braun schon aussortiert, also gesagt haben, das sehen wir eher nicht so, weil das zum Beispiel nicht dieser Haltung entspricht. Aber das ist dann auch ein klar kommunizierter Rahmen.
Also so viel. Und das ist auch sehr positiv, weil gerade auf LinkedIn, um da so ein bisschen noch den Spin zu kriegen, der LinkedIn-Lounge, Man sieht so viele Beiträge, wo es wirklich um Führungskräfte-Bashing geht. Und es gibt ja auch sehr viele Studien, die zeigen, so viele Menschen haben anscheinend mittlerweile weniger Lust auf Führung, weil es halt auch medial einfach teilweise sehr, sehr schwierig dargestellt wird. Auf LinkedIn bashen sehr viele Leute Führungskräfte, die Beiträge, wo gesagt wird, ja, Führungskräfte, die Leute gehen wegen schlechter Führungskräfte, nicht wegen den Unternehmen, die gehen da meistens auch total durch die Decke und da finde ich es schön, dass ihr eben da wirklich auch einfach einen Gegenentwurf macht und das ist ja auch eine Regel bei uns bei Schaffensgeist, wer meckert, muss es besser machen oder einen besseren Gegenentwurf machen. Da vielleicht auch nochmal an dich die Frage, wie gehen denn eigentlich Führungskräfte, die du kennenlernst, ich meine, du sprichst ja mit sehr vielen Managerinnen und Managern, wie gehen die gerade mit diesen gesteigerten Ansprüchen um? Also, weil gefühlt müssen Manager heute alles können und alles machen und sind eigentlich wirklich richtige Superhelden. Und wie nimmst du da die heutige Führungsriege wahr?
Also da hatte ich auch im Podcast wegen guter Führung gerade nochmal eine Folge wiederholt, weil die mir auch sehr gut gefallen hat mit Constanze Bocher, die genau diesen Titel hatte auf jeden Fall auf der Webseite. Manager und Managerin können nicht alles schaffen. Weil ich glaube, es beginnt damit, sich das erstmal bewusst zu machen, dass das nicht möglich ist. Und ich erlebe manchmal noch die Reste dieser Kultur, dieses Aufrechterhalten wollen, dieses Bildes, dass die Führungskraft alles weiß. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist einfach nicht möglich. Also ich weiß gar nicht, ob es jemals so dieses Universalgenie geben konnte. Also selbst in Zeiten, wo wir von sagen, Mensch, Leute wie Goethe oder so, die waren irgendwie ein Universalgenie. Also vielleicht war auch das damals schon nicht möglich. Aber heute mit diesen Wissenssprüngen, die es gibt, ist es überhaupt nicht möglich. Es gibt ganz viele Dinge, auch in meinem Bereich als Chefredakteurin, die wissen andere Leute natürlich besser als ich. Ich kann gar nicht für alles eine Expertin sein. Für das Thema SEO-Optimierung bin ich keine Expertin. Ich weiß, dass man das tun muss. Ich weiß, dass es relevant ist. Ich weiß, dass ich die Kollegen gut behandeln sollte, weil die sind sehr, sehr wichtig für den Erfolg meiner Marke.
Bitte lauf nicht weg.
Aber ich kann das nicht selber. Und ich muss denen da auch nicht reden, wie das läuft. Und jetzt kann ich eine Weile nachdenken, da kann ich auch noch viele andere Felder nennen. Und ich glaube, das ist in jedem Bereich so. Also das heißt, ich glaube, Führung bedeutet zunehmend loslassen, sich dann aber natürlich auch großartige Leute an die Seite holen, Expertinnen und Experten, die das können, die mitführen und das aushalten. Und ein anderer Gedanke, den ich einmal noch einbringen möchte, ist, weil du auch gesagt hast, es gibt dieses Führungskräfte-Bashing und das nehme ich schon auch wahr. Und das finde ich auch sehr bequem. Also auch aus der mitarbeitenden Rolle. Natürlich ist es sehr leicht zu sagen, ich bin das Opfer, mein Chef ist so blöd. Und ich glaube, ja, es gibt manchmal die Fälle, wenn ich einen narzisstischen, toxischen Chef habe, dann muss ich vielleicht das Unternehmen einfach verlassen, weil dann ist da nicht viel zu machen. Aber wahrzunehmen, dass wir auch Teile einer Dynamik sind und dass diese Veränderung auch für alle schwer ist. Und das fand ich eben in dieser Folge mit Constanze eben, das hat sie super beleuchtet, könnt ihr vielleicht nochmal verlinken. Ich finde, sie hat das gut erklärt, dass eben dieses Wachstum nicht nur von den Führungskräften kommen muss, sondern von uns allen, weil die Herausforderung so groß ist, dass wir die auch nicht an die Führungskräfte delegieren können und sagen können, löst du mal für mich. Und ich weiß, dieser Impuls ist natürlich noch manchmal da und ich verstehe den auch. Ich habe den ja auch manchmal, jetzt soll da irgend so ein Politiker kommen und das mal alles lösen. Und aber wahrzunehmen, dass bei komplexen Problemen wir alle Teil der Lösung sind und wir uns alle bewegen müssen und wir uns, glaube ich, auch in diesen neuen Unternehmenskulturen alle lernen und bewegen müssen. Dieses Thema digitale oder remote Zusammenarbeit, das kann kein Chef alleine oder keine Chefin, finde ich, für ihr Team lösen, sondern da müssen sich alle im Team bewegen und lernen, wie gehen wir jetzt miteinander um, was sind für uns gute Arten zu kommunizieren. Ich fand, sehr, sehr lange stand in der Diskussion vorne, was brauche eigentlich ich? Ich als Individuum, ich, Antonia Götsch, möchte gerne nach den Ferien meine Wäsche waschen. Deswegen möchte ich jetzt im Homeoffice arbeiten. So, und ich finde, wir müssen aber auch darauf gucken, was brauchen eigentlich die anderen von mir? Und das nicht nur als Führungskraft, sondern jeder sollte schauen, selbst wenn ich ein Bedürfnis nach viel Ruhe habe, also Wäsche waschen ist jetzt sehr einfach, aber vielleicht bin ich jemand, der sehr, sehr wenig Kommunikation braucht im Alltag und sehr viel Ruhe. Trotzdem finde ich mal einen Moment darüber nachzudenken, vielleicht habe ich aber Kolleginnen und Kollegen im Team, denen das sehr wichtig ist und die das von mir brauchen. Und dann zu gucken, wie kann ich eigentlich das ermöglichen? Was kann ich eigentlich ermöglichen? Wie kann ich eigentlich großzügig mit anderen umzugehen? Also ich finde, das liegt auch bei jedem und nicht nur bei Führungskräften.
Mhm. Ihr hattet da auch mal einen sehr schönen Begriff genannt im Wegen guter Führung Podcast unter Führung.
Ja.
Also, dass man sich eben auch führen lassen kann oder muss sogar als Führungskraft, dass es eben wirklich Führung in beide Wege geht, weil man eben nicht alles weiß. Fand ich auch nochmal einen sehr spannenden Aspekt.
Fand ich auch eine Folge, die ich empfehlen muss. Alle zwei Wochen treffe ich fantastische Leute. Judith Muster, Soziologin, die das aus dieser Perspektive beleuchtet, mit Luhmann, den ich schon im Studium, also am Rande, ich habe Politikwissenschaften und Germanistik studiert, hatte aber sehr viel an der Uni Göttingen damals mit Soziologen zu tun, die immer so in der Kneipe saßen und so Wein getrunken haben und mal gesagt haben, Niklas Luhmann hätte gesagt. Und so traf ich über Judith, bin ich wieder mit Luhmann in Kontakt gekommen. Und dieser Gedanke, das stimmt ja, dass ja Führung ganz viel von unten stattfindet. Das ist ja, Führung passiert ja nicht nur von oben, Führung schon immer, also nicht erst seit New Work, passiert, führen Mitarbeitende ihre Chefs in ganz vielen kleinen Momenten. Das fängt damit an, ich habe ja vorhin schon mal über Cover gesprochen, welche Entwürfe legen mir die Mitarbeitenden eigentlich vor? Hm. Welche sortieren sie aus? Ich habe ja selbst auch mit Chefs zusammengearbeitet, dann als quasi Führungskraft darunter und dann habe ich es genauso gemacht. Also ich bin dann mit der Artdirektorin, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, welche Entwürfe legen wir jetzt vor? Also die finden wir gut, das ist unser Entwurf zum Aussortieren, zum Wegschmeißen.
Ja.
Dann hat der Chef den zum Wegschmeißen ausgesucht einmal, dann ist oh Mist, das ist ja total schief gegangen. Also haben wir dann gelernt, ne? Man lernt ja so im Prozess, jetzt legen wir nur noch Entwürfe vor von Covern, die wir wirklich haben wollen würden. Mhm. Und ich wette, meine Kollegen und Kolleginnen machen das mit mir genauso und das finde ich ganz okay, weil darüber kommt auch, und Judith Muster ist ja, betrachtet ja als Soziologin Organisation und darüber wird eine Organisation eigentlich besser? Also eine Organisation profitiert davon, wenn Expertinnen und Experten ihre Chefs führen. Und eine kluge Chefin oder ein kluger Chef sieht es, erkennt es und lässt das oft geschehen. Das fand ich einen guten Gedanken und ich fand es auch total entlastend, dass ich wieder gedacht habe, bestimmt, ich muss ja gar nicht alles selber machen, kann mich auch einfach unterwachen lassen.
Unterwachen?
Unterwachen heißt das, genau.
Das unterwachen. Ist schön. Also ihr kommt ja hier mit radikalen Ideen, da soll man auf das Gemeinwohl gucken, da darf man nicht egoistisch durch die Welt laufen, schauen, dass das Unternehmen besser geht. Überleg mal, wenn das jeder in Deutschland machen würde. Überleg, wie es uns allen besser geht. Zu was würde das führen? Oh mein Gott.
Ja, alle so, jemand soll mal kommen und allen Abo stiften vom Harvard Business Manager, die noch keins haben, dann
das wäre gut.
Ja.
Bitte meldet euch.
Bitte meldet euch, Stifter,
wir können wirklich was in Bewegung bringen. Mhm.
Und jetzt schon der Call to Action. Frage dich nicht nur, was dein Chef für dich tun kann, sondern frage dich, was du für deinen Chef tun kannst.
Oder für die Firma.
Um hier mal den Kennedy zu zitieren.
Leicht abgewandelt.
Wir machen mal einen kleinen Schwenk, Antonia.
Ja.
Welche Rolle spielt LinkedIn oder Social Media mal gemein dabei, zu vernetzen, dabei Stories zu finden, dabei Feedback vielleicht auch vom potenziellen Nutzer zu bekommen, dabei Werbung für euer Magazin zu machen?
Also eine große Rolle. Und bei mir ist es vor allem LinkedIn. Und auch bei uns als Marke ist es vor allem LinkedIn. Also wir bespielen auch andere Kanäle, Instagram und vor allem als Erwachsenenkanal testen wir auch WhatsApp als Kanal und das läuft ganz gut. Aber LinkedIn ist mit Abstand unser größter Kanal, der auch am besten, würde ich sagen, zu unserer Zielgruppe passt, weil unsere Zielgruppe sind eben Managerinnen und Manager, Menschen, die in der Beratung sind, im Coaching, aber alle, die sich in diesem Wirtschaftsfeld bewegen und die sind natürlich sehr stark auf LinkedIn vernetzt. Und wir können jetzt mal verschiedene Felder beleuchten, weil ich finde, alle Dinge, die du so angestoßen hast, da spielt LinkedIn in meinen Augen eine große Rolle. Also einerseits fangen wir mal an mit dem, als kleiner Titel Sichtbarkeit zu haben. Das ist für uns auf LinkedIn sehr gut möglich, da einfach unsere Cover zu teilen, unsere Geschichten zu teilen, in Interaktion zu kommen. Also ich finde, Dialog ist eine Riesenmöglichkeit und eine Riesenchance. Ich nehme mir auch wirklich sehr viel Zeit für diesen Dialog, also auf Kommentare zu antworten, sich da auszutauschen. Ich habe, als wir aufgenommen haben, gerade gedacht, ach, jetzt ist eigentlich die erste Stunde, ich habe einen Beitrag gepostet, ich müsste eigentlich reagieren. Mache ich sofort, wenn wir die Aufzeichnung beendet haben.
Vielen Dank für das Opfer, dass du es bringst.
Also ich finde, ich kann vielleicht sogar so weit gehen, dass mir das auch viel Freude, ich hatte die Freude an meinem Beruf nie verloren, aber nochmal zusätzliche Freude gegeben hat, weil ich finde, als Journalistin war es lange für mich so, dass es meine Arbeit tatsächlich so ein bisschen in den Raum ich die reingeworfen habe und gar nicht wusste, was passiert jetzt eigentlich damit? Finden Leute das gut? Finden die das nicht gut? Weil, also in dem Wirtschaftsmedienfeld, wo ich nun schon lange unterwegs bin, dann, das ist jetzt nicht so ein Feld, wo Leute wahnsinnig viel Leserbriefe schreiben. Die Leute haben auch viel zu tun, das verstehe ich. Die sind, also die schreiben dir eigentlich nur einen Leserbrief, wenn sie entweder wirklich so begeistert sind, dass es nahezu lebensverändernd ist oder dass sie sehr, sehr, sehr wütend sind. Deswegen, du bekommst wenig, hast früher wenig Rückmeldung bekommen. Und das hat sich, finde ich, durch Newsletter und Social Media enorm verändert. Also du bekommst einfach sehr schnell Feedback. Ich finde, es gibt, du bekommst einen Eindruck, wer sind deine Leserinnen und Leser, was beschäftigt die, welche Themen. Also es gibt ganz viele verschiedene Wege, wie ich das auch nutze. Also auch zum Themengewinn, eine Einschätzung in der Themenplanung, was treibt gerade Unternehmen und Führungskräfte um. Manchmal fragen wir auch einfach, welche Themen sind für euch gerade besonders relevant, dann kannst du eine kleine Abstimmung machen. Ich entdecke Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auf LinkedIn, die werden mir teils von Leuten aus dem Netzwerk empfohlen.
Antonia, dann wundert es mich ja, wenn LinkedIn mit Social Media so viele Vorteile hat, warum nutzen es dann so wenige deiner Kollegen und Kollegen?
Das kann ich natürlich schwer beantworten. Weil ich finde, kann nur sagen, für uns als Titel liegen die Vorteile auf der Hand und sind auch ganz klar deutlich. Also sind auch deutlich, dass Leute über LinkedIn auf uns aufmerksam werden. Das lässt sich alles immer noch sehr schwer messen. Also auch für uns. Wir sehen zwar, dass Traffic auch von LinkedIn kommt, aber es ist ja, wenn einmal die Kette unterbrochen ist oder Cookies ausgeschaltet sind, dann können wir es auch nicht mehr so gut verfolgen. Ich höre aber auch super oft anekdotisches Feedback von Leuten, die sagen, ja, ich habe das lange nicht gelesen und dann habe ich diese Beiträge wieder entdeckt und dann bin ich wieder eingestiegen ins Abo, dass ich eben schon den Eindruck habe, dass das enorm relevant ist und auch in den jüngeren Zielgruppen. Ich war vor den Sommerferien auf der Hinterland of Things. Das ist ja eine Konferenz in Bielefeld, wo auch sehr viele Gründerinnen und Gründer sind, mittelständische Unternehmerinnen. Und ich habe gemerkt, gerade in dieser jüngeren Zielgruppe, die Menschen kannten mich alle vom Podcast oder von LinkedIn. Also dass das meines Erachtens heute oft der Einstieg in unsere Markenwelt ist. Und der erste Kanal, in den Menschen in Kontakt kommen. Und ich finde, in den Medien wurde das lange noch nicht optimal bewertet, sage ich mal so, dass quasi Menschen einen Artikel gepostet haben und einen Link und dann mit der Erwartungshaltung sofort gehen Leute da rein und schließen ein Abo ab. Ich glaube, so funktioniert das nicht.
Also, das war mal so.
Ja, das war mal so. Und ich denke auch, wenn man sich jetzt selbst mal in dieser Kundenrolle betrachtet, wo ist das so, dass man etwas irgendwie das erste Mal sieht und sofort sagt, ja, das will ich kaufen. Also da muss der Druck schon relativ hoch sein, sondern wie ist es denn in Wirklichkeit? Ich mache es am banalen Beispiel, weiß ich nicht, kann man eine Käsereibe machen, dass man da am Küchenladen schon dreimal vorbeigeht und dann denkt man, ach, ich bräuchte eigentlich eine neue Käsereibe und was gibt es denn da für unterschiedliche Produkte am Markt und dann bekommt man vielleicht noch eine Empfehlung und dann entscheidet man sich. So. Ich glaube, dass das mit journalistischen Produkten nicht viel anders ist und dass LinkedIn eben oft so am Anfang einer Kundenbeziehung steht und das wäre auch meine Erwartungshaltung und Wunsch, dass Menschen über mich oder auch über unseren Markenkanal die Marke Harvard Business Manager kennenlernen, dass sie neugierig werden, dass sie kleinere Beiträge sehen, die sie interessieren, dass sie denken, oh, interessant, da geht es ja um Führung, da geht es vielleicht auch sogar um so eine Art von Führung, die ich gut finde, moderne Führung nach vorn gerichtet, da gibt es was, wo ich mich orientieren kann und dann vielleicht ein Newsletter von uns abonnieren und dann ist der nächste Schritt irgendwann ins Abo. Also ich glaube auch, dass das so eher funktioniert und dass die Journalistinnen und Journalisten, die ich kenne, die das nutzen, es auch eher so sehen. So. Und natürlich bin ich als Journalistin, ich glaube auch da haben Medien in der Vergangenheit, man lernt ja aus seinen Fehlern, ne? Es ist, man sollte nicht alles auf eine Plattform setzen, damit macht man sich natürlich unheimlich abhängig. Also deswegen versuchen auch wir mehrere Plattformen zu bespielen und das sehr genau zu beobachten. Im Moment sind eine Menge Plattformen im Rennen, die da um die Nachfolge von Twitter buhlen oder eben um Aufmerksamkeit. Das ist auch für Medienschaffende im Moment, finde ich, nicht so leicht zu gucken, worauf richten wir unseren Fokus. Weil da ja nicht sofort ein Erlös rauskommt, ist es halt auch schwierig zu sagen, okay, wir stellen jetzt einer soll noch Threads machen, einer soll das machen. Das wären halt ständig neue Investitionen. Das geht, glaube ich, Unternehmerinnen und Unternehmern, Selbstständigen nicht anders. Da musst du überlegen, was bespiele ich wie. Ich glaube bloß, also auch wenn ich selbstständig wäre, ich würde mich jetzt nicht alleine von LinkedIn abhängig machen, auch wenn ich eine gute, nützliche Plattform finde. Aber natürlich besteht da eine Abhängigkeit. Es gibt im Moment ja auch immer wieder auf LinkedIn Diskussionen, dass Leute gesperrt werden, weil die gemeldet werden. Ich hoffe, die bekommen das in den Griff. Die scheinen mir da auch dran zu sein. Aber da sieht man eben, Journalisten waren ja eigentlich immer in einem Angestelltenverhältnis. Damit waren sie irgendwie abhängig von einer Medienmarke. Das mag sich für den einen oder anderen auch befreiend anfühlen, zu sagen, oh ja, jetzt kann ich meine Beiträge auch da posten oder auch wenn ich gar nicht Journalist bin, aber trotzdem hat man auch da noch eine gewisse Abhängigkeit, das will ich, glaube ich, sagen. Und sagen, ich würde mir als selbstständige Person noch meine eigene Newsletterliste aufbauen oder eine Webseite, dass ich nicht alleine so an einer Plattform hänge. Auch wenn die Plattform gut ist und ich finde LinkedIn, so ist meine Wahrnehmung jetzt erstmal von außen, ich nehme wahr, dass sie sich bemühen, diese Trolle zum Beispiel, das Trolling in den Griff zu kriegen und dann nicht diesen Weg von Twitter zu gehen, dass das Ganze nur noch Hass und Hetze
ist. Über die letzten Jahre, wo du jetzt LinkedIn schon nutzt, was sind denn so deine Best Practices? Also was sind die Sachen, wo du gemerkt hast, oh, das, wenn ich das mache, funktioniert das richtig gut, was vielleicht weniger? Was sind da so die Tipps und Tricks, die du teilen kannst?
Ja, ich glaube, also einmal ist Regelmäßigkeit ein Tipp, ist banal, aber ich glaube, das ist ja bei Social Media immer so. Ich finde, LinkedIn ist keine Plattform, die man jeden Tag bespielen muss oder jede Stunde wie vielleicht andere. Oh Gott, aber, aber ich glaube, 2-3 Mal die Woche ist schon hilfreich und das hat bei mir auch, glaube ich, dann ein Wachstum gebracht.
Du hast feste Slots, ne? Wann du postest.
Ich habe relativ feste Slots. Ich finde, das braucht es jetzt gar nicht unbedingt, aber für mich ist das so als Anker. Also ich habe ja als Journalistin natürlich Dinge, die ich schreibe, die ich dann auch verwerten kann und das versuche auch auf mehreren Plattformen. Deswegen ist einerseits mein Podcast für mich immer ein fester Anlass zu schreiben und mein Newsletter ist ein fester Anlass zu schreiben und das ist, finde ich, auch hilfreich. Also das wäre vielleicht ein zweiter Tipp, zu planen und sich zu überlegen, wozu möchte ich dann regelmäßig schreiben und sich da vielleicht so eine Art Format zu geben. Es muss ja gar nicht das Newsletter-Tool sein, aber zu überlegen, keine Ahnung, jeden Mittwoch mache ich ein Zitat und schreibe etwas dazu. Weil das war für mich einfach immer ein Anker. Ich nutze auch sehr viel diese Vorplanfunktion von LinkedIn, weil ich sage, natürlich möchte ich zu einigen Dingen tagesaktuell schreiben, aber das schaffe ich gar nicht immer. Und das ist das, was bei mir dann im Alltag manchmal Stress ist, wenn ich dann noch morgens da sitze und denke, dazu möchte ich jetzt was schreiben und dann muss ich das schreiben. Also ein bisschen vorplanen. So. Tipp Nummer 4, ich finde, sich nicht so vom Algorithmus sein Leben diktieren zu lassen. Also das geht mir dann auch zu weit. Ich finde diese ganzen Diskussionen immer, dass Leute sagen, ah, der Algorithmus macht das oder das. Also ich habe jetzt auch gerade Sommerferien gemacht. Da war ich jetzt auch 2-3 Wochen gar nicht auf LinkedIn präsent. Ja, und dann gesagt, ja, es kostet mich bestimmt Reichweite. Aber da sage ich, bin ja, also da habe ich einfach keine Lust zu. Ich habe trotzdem meine Auszeiten. Ich nehme die Auszeit sehr stark von der Arbeit. Deswegen mache ich dann in diesen Phasen auch LinkedIn nicht weiter. Oder mache es nur weiter, wenn ich Lust habe und es mir wichtig ist, auch okay. Aber sich da bewusst zu machen, ja, auch wenn Leute so Learnings teilen, dann ist schnell so ein sehr, ich muss, also zu gucken, was passt denn zu mir und meiner Arbeit.
Ja.
Und dann zu sagen, ja, und wenn es eine Pause ist im Sommer, natürlich auch eine Pause machen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es waren die Almas, die wir auch gerade im Vorgespräch erwähnt hatten, die in unserem Podcast-Folge, liebe Hörer, gerne mal nachhören, super Interview gewesen, hat auch gesagt, ja, wenn ich mal eine Woche oder zwei nichts poste, stellt sich heraus, die Welt dreht sich trotzdem weiter.
Ja.
Wer hätte es gedacht?
Wahnsinn.
Also von daher, und ich hatte auch letztes Jahr schon eine Phase, wo ich eine Weile nicht gepostet habe und die Reichweite kommt dann auch immer zurück. Dann schreibt man wieder eine Weile regelmäßiger, dann hat man die ersten Posts nicht so viel Reichweite, wie man es vorher gewohnt war und dann schreibt man ein paar Wochen wieder regelmäßig. Bei mir war das dann immer so, dass die Beiträge auch wieder die Reichweite hatten. Und ich finde auch, es geht nicht nur um Reichweite, sondern ich finde, ein Tipp, den ich teilen kann, ist, glaube ich, zu Dingen zu schreiben, die mich wirklich bewegen, wofür ich auch eine Leidenschaft habe und dann wirklich auch in eine ehrliche Diskussion zu kommen. Also ich schreibe selten auf LinkedIn einen Beitrag, weil ich sage, oh, ich glaube, der wird super erfolgreich sein, sondern ich schreibe über Themen, die mich bewegen, über die ich auch Lust habe, mich mit anderen auszutauschen und ich habe das Gefühl, dann erreicht man da am ehesten auch die Menschen, die das eben auch interessiert und kommt in so einen echten Dialog und nicht nur in so ein Marketing. Also ich glaube schon, wie auf jeder anderen Plattform auch, Menschen durchschauen Marketing. Ah, jetzt habe ich noch einen Tipp. Ey, bitte löst euch mal von diesen Strickmustern. Also ich verstehe, dass das total verführerisch ist und ich weiß halt auch, das ist ja auch mein Beruf und auch ich habe bestimmte Strickmuster. Ich verlasse die aber jetzt zunehmend, weil ich sage, oh, das ist mir jetzt so über, dass immer alle sagen, das sind meine drei Tipps hier, das ist meins da. Also ich versuche trotzdem immer noch LinkedIn-Beiträge sehr zu strukturieren, viel stärker als sonstige Texte, weil sie sonst einfach sehr schlecht lesbar sind. Also wenn man das mal vergleicht, so ein LinkedIn-Beitrag von mir hat auch mehrere Bullet Points eher. So schreibe ich im Newsletter sonst nicht. Aber ich finde eben so in der mobilen Umgebung kann man es einfach sonst nicht so gut lesen. Mhm. Aber zu gucken, wenn jetzt alle gerade so eine bestimmte Form von Beitrag machen, kann ich das vielleicht auch anders machen. Mhm. Und auch so dieses Thema Persönlichkeit, also ich versuche Persönlichkeit auf LinkedIn zu zeigen, auch Dinge aus meinem Leben zu teilen, die sind auch wirklich ganz ehrlich, das sind ehrliche Eindrücke, diese Geschichten stimmen alle über mich, wir können auch gleich noch sprechen, ich schreibe auch tatsächlich alles selbst. Ich finde aber auch das, das ist ja immer so, das ist auch so eine Mode jetzt gewesen und über die sich Leute auf LinkedIn ja auch, finde ich, schon zu Recht lustig machen, dass Leute so sagen, ich habe meinen Führerschein gemacht, es war ein weltbewegendes Ereignis. Also,
I'm very grateful and honored to be certified.
Da finde ich das...
humbled.
Ja, humbled. Also ja, Emotionen funktionieren auf LinkedIn. Wenn man ein emotionales Foto dazu macht, dann funktioniert es noch besser. Ich finde aber, sich da wieder die Frage auch mal zu stellen, was ist denn meine Botschaft? Was möchte ich sagen? Und wo möchte ich drüber diskutieren? Wozu möchte ich Leute zum Dialog einladen? Ist vielleicht ganz hilfreich, um... Also ja, ich finde auch, das ist ein bisschen überbordend gewesen.
Ja. Das ist ein sehr schönes Mantra, es wirklich als Social-Media-Plattform zu benutzen und zu sagen, hey, hier ist meine Idee, hier ist ein Thema, hier ist eine Frage. Liebe Menschen, wie denkt ihr denn darüber?
Ja.
Ich habe noch eine abschließende Frage, aber Marina, ich schaue nochmal zu dir rüber.
Ich könnte ja die letzte Frage.
Vielen Dank. Jetzt bin ich mal gespannt. Antonia, du bist ja Schreibprofi seit Jahrzehnten, wie du gesagt hast. Du bist Deadlines gewohnt, du bist Arbeit mit Texten gewohnt. Hast du trotzdem manchmal eine Schreibblockade? Hast du manchmal den Druck, sagst, oh, ich muss jetzt eigentlich über dieses Thema schreiben und es passiert nichts? Oder gibt es, wenn ja, wie überspringst du das? Wie schaffst du es, immer wieder was zu Papier zu bringen?
Also ich habe relativ selten eine Schreibblockade. Was lustig, ich dachte, du fragst mich jetzt, benutzt du manchmal KI? Und dann habe ich gedacht, ja, manchmal, wenn ich habe manchmal eine Podcast-Titel-Ausdenk-Blockade. Das finde ich manchmal schwierig, weil es muss ja immer so kurz sein. Also da mache ich häufiger...
Für die Headlines.
Für die Headlines und trotzdem aber ganz viel schon über das Thema sagen. Also so Podcast-Titel können nicht gut so hintersinnig sein, weil dann findet sie kein Mensch. Mhm. Da mache ich oft so kleine Brainstormings mit ChatGPT zum Beispiel.
Oh, das mache ich auch gerne für LinkedIn-Posts. Das ist super.
Ne, um da Ideen zu finden. Mit KI, also jetzt mache ich eine kleine Schleife.
Gerne.
Mit KI schreiben selbst tue ich im Moment noch nicht so viel. Wir haben eine super Studie gerade gehabt, oder die habe ich gesehen, die hatten wir gar nicht im Harvard. Das ist eben, wenn du eine hohe Expertise in was hast, dann bringt dir das im Moment noch, also diese Tools bringen dir einen enorm hohen Zugewinn, wenn du eben kein Schreibprofi bist. Und im Moment, wenn du ein Schreibprofi bist, ist der Zugewinn manchmal noch so gering, dass dich das Arbeiten mit der KI mehr Zeit kostet, als es einfach selbst zu schaffen. So. Also deswegen, ich habe nicht so viel Schreibblockaden. Ich habe das oft, dass ich mit so einem Thema rumgehe und mir diese Zeit dann aber auch nehme. Zum Beispiel fürs Editorial ist es oft so, ich weiß immer, jetzt irgendwann musst du mal dein Editorial für die kommende Ausgabe schreiben und ich weiß, möchte aber ein Thema schreiben, aber es ist noch nicht so genau. Und dann nehme ich dieses Thema so mit mir ein paar Tage und irgendwann kommt immer irgendwas und irgendwann passiert irgendwas und irgendwann ist der Gedanke da. Also ich, das ist halt nicht super hilfreich mit Deadline, obwohl diese Editorials haben ja auch immer eine Deadline und zur Deadline bis dahin kommt dann immer was bei mir. Aber vielleicht das wäre mein Tipp, wenn du gerade nichts zu einem Thema schreiben kannst oder da nichts kommt. Ich weiß gar nicht, wie ich es so formulieren soll, aber manchmal, ich formuliere mir wie so eine Frage im Kopf oder so ein Thema, das ich denke, wow, ich möchte jetzt ein Editorial zum Thema Haltung schreiben, was ist mir da eigentlich wichtig? Und dann fange ich so innerlich an zu sammeln, dann fange ich an zu beobachten, dann sammle ich Gedanken und irgendwann kommt dann das, wo ich sage, ja genau, das ist das, worüber ich schreiben möchte.
So. Und ich glaube, da bist du nicht allein. Das geht ganz, ganz vielen kreativen Menschen so, dass sie mit einer Idee schwanger gehen und sagen, so, ich würde gerne darüber irgendwas machen, schreiben das vielleicht auch schon mal so auf, was einem dazu einfällt und dann lassen sie das Unterbewusstsein arbeiten. Lassen Sie die Intuition arbeiten und wir unterschätzen das oftmals, was unser Gehirn da alles macht im Unterbewusstsein. Denn genau was du sagst, es sammelt dann unterbewusst in der ganzen Gegend Hinweise, Stimmen, Studien, Artikel, mögliche Experten dazu. Und dann am Ende des Tages kommt irgendwie alles zusammen und du hast auf einmal diesen Heureka-Moment,
ja,
der eigentlich wochenlang, tagelang in der Vorbereitung war. Und denkst, ja, jetzt passt alles. Ja.
Und oft ist ein Moment totaler Entspannung.
Ja.
Ich müsste mir eigentlich immer, wenn ich in die Sauna gehe, einen Zettel und einen Stift mitnehmen, weil das ganz oft ist, ich bin total entspannt, dann liege ich da und dann habe ich einen halben Newsletter im Kopf fertig. Ja, das ist genauso, wie ich das mal schreiben würde.
Ja.
Ja. Also deswegen, wenn man sich so verbissen hat, loslassen und dann passiert irgendwas. Das ist mein Tipp.
Es gibt wasserfeste Notepads, die kann man sich so, flupp, so hinhängen im, in der Dusche.
Ah, ist ja auch gut. Für die Duschideengeber.
Aber wir müssen dringend Merchandising auflegen, genau für sowas.
Ja.
Für den,
das für den Notepad in der Dusche, also ja, das habe ich noch nie gehört. Also wäre eine interessante Idee.
Ich gebe meine Ideen meistens unter der Dusche oder beim Spazierengehen tatsächlich.
Ja, ja, fürs Spazierengehen wäre es auch gut. Genau, dann das vielleicht einfach kurz ins Handy reinzusprechen. Mhm. Ich teste gerade so eine App Brain Toss, die wurde mir auch im Podcast selbst empfohlen von Svante Almas und Michael Trautmann. Und da einfach quasi sich was reinzusprechen und sich das als E-Mail zu schicken.
Ja, Brain Toss Notiz an mich ist dieselbe App, kann genau dasselbe. Ja. Und lustigerweise mit der Uhr hier von dem Obsthersteller geht es wunderbar.
Achso, siehst du, ja, also gibt eine Menge Ideen.
Prima.
Let it flow.
Liebe Antonia, vielen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft, für die Zeit, für das Wissen, das du hier mit uns geteilt hast. Das könnte ich jetzt gerne noch 2 Stunden fortführen, aber ich befürchte, weder du noch unsere Hörerinnen haben so viel Zeit. Aber es war super spannend, super informativ und wir wünschen dir weiterhin viel, viel Spaß, viel Freude auf LinkedIn, viel Erfolg mit dem Magazin. Wir werden deine Reise sehr gerne weiter verfolgen vom heimischen Stuhl, vom LinkedIn-Account und bedanken uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben in dieser Folge gesprochen mit der Chefredakteurin des Harvard Business Managers, Antonia Götsch. Und wir haben über vielfältige Themen mit ihr gesprochen, über Journalismus für Führungskräfte, über Leadership, über Philosophien, über die LinkedIn-Routine, über die Gegenwart und die Zukunft des Journalismus, über Schreibblockaden am Ende. Also es war für jeden was mit dabei. Wir hoffen auch für dich und wir wünschen dir damit viel, viel Spaß und viel Inspiration auch für deine Routine. Und wie immer gilt, wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter. Wenn nicht, behalte es gefälligst für dich. Aber wir würden uns sehr, sehr über ein Abo freuen. Damit kannst du uns auch weiterhelfen, dass wir unsere Reisen hier nach Hamburg und in die Welt bezahlen können. In diesem Sinne, alles. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.